gesagt, Fehlentscheidungen oder schlechte Planungen oder wie auch immer.
Genau, und ästhetisch vor allem auch schlechte Planung. Also ich weiß nicht, ob in Bürgerbeteiligung bei den Fassaden wirklich drin wäre, immer das Beste rauskommen würde.
Es kommt immer darauf an, denke ich mir, wie die Bürgerbeteiligung organisiert und moderiert und so weiter ist. Ne?
Genau, und Sie, gerade Sie haben ja sehr viel Anstoß gegeben dafür, dass Bürgerbeteiligung, dass auch so Monobauten, einen einseitigen Interessen, Großbauprojekte, dass wir wachsam darüber werden, wie weit uns damit auch Raum genommen wird. Und wir haben jetzt gerade, das war eines dieser Bilder, das ich ganz vor dieser allerletzten Folie gezeigt habe, von der Seestadt Aspern, wo gerade eine Doktorarbeit geschrieben wird, wo gezeigt wurde, dass eigentlich die Versuche der Beteiligung tatsächlich auch weitergegangen sind als anderswo. Und die Stadtplanung bestimmte Initiativen in Kooperation mit Bürgern und Bürgerinnen stärker versucht umzusetzen. Also wie weit das gelungen ist, die Arbeit ist noch nicht fertig geschrieben, aber ich berichte Ihnen dann.
Wenn wir jetzt zumindest mein Idealbild der Schweiz hernehmen, dann ist das eine Gesellschaft, die selbstverständlich sich einbringt, weil eben auch die politische Struktur so ist, dass die immer wieder Teil der Entscheidungsfindung ist. Wenn ich Deutschland hernehme, dann bleiben mir vor allem Bilder in Erinnerung, oder in meiner Wahrnehmung von Berlin, wo wirklich spezielle Gruppen sich tatsächlich ihr Recht erkämpfen durch Demonstrationen, die dann auch mal etwas körperlicher werden, mitzubestimmen, mitzugestalten. In Österreich nehme ich so etwas in sehr bescheidenem Umfang wahr. Wie kommen wir denn dahin, angesichts einer im Vergleich dieser drei Länder doch tendenziellen Lethargie der österreichischen Bevölkerung, dass da mehr Engagement vom breiteren Teil der Gesellschaft in diese Entscheidungsprozesse gelangt?
Also den Idealismus bezüglich der Schweiz, so sehr ich, so gar nicht in der Schweiz bin, teile ich nicht ganz. Ich denke, erinnere nur daran, wie spät das Frauenwahlrecht überhaupt durchgesetzt wurde. Aber gut.
Es war aber auch Bürgerwelle.
Naja, es war Männerwelle, glaube ich. Es war Bürgerwelle, dass es dann kam, ja, aber gut. Ich glaube, dass beispielsweise solche Bewegungen wie die Klimabewegung im Moment und eine Sensibilität dafür, wie weit wir im Umgang mit unseren Ressourcen tatsächlich auch globale Perspektiven und auch unsere eigene Lebensqualität beeinflussen, das ist eine unglaubliche Bewegung im Moment, die tatsächlich wirklich Alltagshandeln berührt. Also wenn wir Tagungen organisieren, dann müssen wir das Budget unglaublich erhöhen, weil ausländische Reisende nicht mehr fliegen wollen, sondern im Zug fahren, was teurer wird. Und das alleine, und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, dass, wenn es, und Sie haben es selber gesagt, wenn es ums Eingemachte geht, wenn es wirklich wichtige Themen sind, die als fürs eigene Leben, aber auch für die Umgebung als relevant angesehen werden, dann glaube ich, ist so eine Mobilisierung sehr leicht möglich und in auch sehr unterschiedlichen Milieus. Wie das initiiert werden kann, weiß ich nicht, ich kann immer nur beobachten, wann werden solche Bedrohtheiten gesehen, und wollte mit meinem Beitrag ein bisschen davor warnen, dass wir genauer fragen, wen erreichen wir und wen nicht und welche Wirkungen haben dann auch unsere Initiativen.
Dieses, dass eben nur Teile der Gesellschaft sich einbringen oder hereingeholt werden, ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, wenn es darum geht, kann bürgerschaftliches Engagement, kann die Zivilgesellschaft den auch von Ihnen attestierten Rückzug der Politik aus vielen Verantwortungsbereichen oder des Staates aus vielen Verantwortungsbereichen, können denn gesellschaftliche Gruppen das kompensieren oder zumindest abmildern, was da an Vakuum entsteht, wenn es eben nur spezifische Teile der Gesellschaft sind, die sich da einbringen? Wie stehen Sie zu der Problematik?
Auf jeden Fall ist das möglich und auf jeden Fall gibt es auch, ich meine, das ist, genau das wird ja hier diskutiert, auch gelingende Beispiele, wo Initiativen wirkmächtig gestaltend wirken, also, oder sind. Also es fällt mir jetzt schwer, Beispiele dafür zu nennen. Ich denke, diese Sharing-Ökonomie beispielsweise, das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil da haben wir in mittelstädtischen oder in anderen regionalen Kontexten zum Beispiel geschaut, wie weit es Mitfahrgelegenheiten oder Fahrgemeinschaften gibt, weil gerade im ländlichen Raum zum Beispiel Infrastruktur, öffentlicher Verkehr ein großes Problem ist, es viel weniger da ist. Und etwa Menschen, die eben nach Wien oder sonst wohin pendeln aus ländlicheren Regionen, wo es schwierigere Anwendungen gibt, nach Wien vielleicht nicht, aber anderswohin, da funktioniert das erstaunlicherweise relativ wenig. Wobei über die Social Media glaube ich, gibt es neue Mobilisierungsmöglichkeiten und die auch wirklich funktionieren. Also, ja.
Frau Schmidt-Lauber wird heute nicht bis zum Ende bleiben können und am Ende ist die Diskussion mit Ihnen, mit dem Publikum geplant. Wenn Sie an Sie Fragen haben, dann würde ich Sie bitten, dass Sie die jetzt schon stellen. Gibt es welche? Ansonsten freut sich das Zeitbudget, das wie immer knapp ist. Und ich sage nochmal herzlichen Dank. Und ja.
Ich sage auch herzlichen Dank, wünsche sehr großes und gutes Gelingen. Und es tut mir wirklich sehr leid, wir haben eine internationale Tagung in Wien, deswegen muss ich dazu.
Mit bahnreisenden Referenten.
Mit bahnreisenden, in der Tat wirklich. Ja. Das ist doch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage stellen. Ja. Mein Name ist Manfred Deisler, ich bin bei der Bürgerplattform Bos am Tölten. Was sind Ihre Erfahrungen? Welche institutionellen Rahmen können angeboten werden für die Bürgerinformation und für die Mitsprache der Bürger? Was gibt es da für Beispiele?
Oh, das ist schwierig. Wahrscheinlich können Sie mir das besser beantworten, weil Sie solche Initiativen starten oder.
Ja, also Tölten ist nichts an institutionellen Rahmen für sowas da.
Institutionen, vielleicht können wir die Frage in die Runde geben. Ich bin da, also ich könnte mir vorstellen, wie Initiativen gegründet werden könnten. Aber Institutionen sind ja immer das Ergebnis, also es ist die Frage, top-down oder bottom-up?
Na, meine Frage war, was hat die öffentliche Hand anzubieten, anzusagen, Begegnungsräume mit Bürgerinitiativen?
Gehen wir von guten Beispielen, oder was gibt es denn da an Foren, an Formaten, wo Städte, wo Regionen ihre Bürger hereinholen können?
Es ist beispielsweise in der Stadtplanung werden verschiedene Bürgerinnen und Bürger zu die Stadt Aspern zu Befragungen eingeladen. Das sind dann Monitoring-Gespräche mit einer größeren Gruppe, die in öffentlichen Orten oder in der Stadt Aspern ist es beispielsweise auch in einem privaten Raum in eine Buchhandlung fungiert, so als öffentlicher Ort des Austausches. Ansonsten.
Was wird dann auch wieder im zivilgesellschaftlichen
Bereich? Was wieder im zivilgesellschaftlichen Bereich ist, genau. Also tatsächlich, deswegen, also tatsächlich wirklich von der öffentlichen Hand her eingerichtet sind, möchte ich diese Institutionen und Maßnahmen, sind sie halt sehr kritisch zu betrachten, wenn sie denn da sind. Also weil die sehr schnell halt, wie das Beispiel der LIDA-Projekte, gerade die nicht erreichen, die erreicht werden sollen, weil sie doch eine Form der Legitimierung politischer Strukturen sind oder Entscheidungen sind, siehe zum Beispiel die Bürger, die Initiativen, Bürgerinnen einzubinden in Verdrängungslogiken oder auch Battleverbot-Diskussionsrunden. Also es gibt ja immer wieder so Fokusgruppen und Bürgerbefragungen auf unterschiedliche Art und Weise, schriftlich oder durch Zentren und Begegnungen. Das wird zwar eingeräumt, für St. Pölten kann ich es nicht sagen, sehe aber auch eine große Diskrepanz vor allem zwischen der Repräsentation dieser Stadt, die gerne sich als Regierungsstadt zeigt, und auf der anderen Seite dem gesellschaftlichen Leben, das stattfindet. Also ich weiß nicht, ob mehr Beispiele, ich könnte auf die Beispiele, die unsere Doktorandin etwa in Aspern untersuchen.
Ich kann zumindest sagen, dass wir im Verlauf der heutigen Veranstaltung noch ein Beispiel aus Vorarlberg kennenlernen werden, das dahingehend sehr schöne Möglichkeiten zeigt. Beschließen wir es damit?
Genau.
Okay.
Danke.
Bitteschön.
Ich nehme an, es wird in diesem Publikum bekannt sein, aber wir wollten nur eine Lanze brechen, auch für die niederösterreichische Dorf- und Stadterneuerung, wo ich denke, wo in diesem Rahmen doch sehr viel Partizipation auch möglich ist. Beziehungsweise, ich habe es bei meinen Einführungsworten kurz erwähnt, in meiner Gemeinde zum Beispiel haben wir diesen Gemeinde 21-Prozess zum Anlass genommen, um wirklich auch offensiv Bürgerinnen und Bürger einzubinden. Muss allerdings gestehen, dass mein Ziel, nämlich vor allem auch neue Zuzügler zu motivieren, sich einzubringen und einzubinden und in den verschiedensten Workshops über etliche Jahre hinweg sich eben einzubringen, nicht so ganz funktioniert hat, weil da jetzt diese Bereitschaft mitzumachen dann doch nicht da war, aus verschiedensten Gründen. Spannend wäre dann sicherlich dann auch noch das Beispiel aus Vorarlberg, wie das dann funktioniert, dass man tatsächlich motivierte Bürgerinnen und Bürger ansprechen und aktivieren kann, dann mitzumachen. Letzten Endes steht und fällt es aber, denke ich, doch mit einer Bereitschaft der Gemeindeverwaltung, so etwas anzugehen, auch den Rahmen abzustecken, um sich auf dieses Abenteuer Bürgerbeteiligung, würde ich sagen, auch einzulassen. Weil man natürlich auch gewisse Grenzen setzen muss und die Verantwortung für entsprechende Beschlüsse dann auch dort zu tragen ist, wo die Beschlüsse dann auch gefällt werden. Ich glaube, das ist auch ein Thema.
Sie wollten noch etwas ergänzen?
Ja, also mir sind auch Beispiele auch eingefallen. Ich glaube, das Grundproblem ist, wenn Gemeinden oder wenn Sie als Bürgermeister versuchen, eben solche Bürgerbeteiligung zu initiieren und darauf aufmerksam zu machen, das Problem ist eben, wen erreichen Sie und welche Mittel nutzen Sie? Und da glaube ich, muss man sich die Heterogenität von Bewohnern, Bewohnerinnen eines Raumes vor Augen führen, die eben sehr unterschiedlich ist. Im ländlichen Raum ist es sowohl die alteingesessene Bevölkerung als auch gibt es in vielen Regionen, gerade auch in Niederösterreich, sehr viel Zuzug aus Großstädten mit Zweitwohnsitzen, mit auch sehr starkem bürgerschaftlichem Engagement zur ästhetischen Erneuerung alter Gebäude. Ich nenne das Beispiel Retz, Mitterretzbach, Oberretzbach, Unterretzbach oder so, wo dann also die neu zugezogenen Städte, die Intellektuellen, diese wunderbare Instandsetzung so gewährleisten, die dort ansässige Bevölkerung sich aber moderne quadratische Klötze hinstellt, die halt sehr bequem sind oder die angenehm sind. Und dieser Vielfalt an legitimen Ansprüchen an den Raum gerecht zu werden, deswegen muss die Adressierung, die politische Adressierung genau diese Vielfalt erreichen. Und ein anderes Beispiel in Drosendorf ist auch von einer Initiative von oben sozusagen die Frage gestellt worden, wie weit das Erscheinungsbild von Drosendorf verändert werden sollte. Und es gab Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern, die gesagt hatten, na, uns ist das eigentlich zu wenig modern, also das Stadtbild von Drosendorf. Und es gab künstlerische Interventionen. Und die sind interessanterweise von den Zugezogenen, auch Intellektuellen, vielfach Professoren oder anderes und auch einer kleineren Klientel an landwirtschaftlich Arbeitenden abgelehnt worden. Also es ist interessant, wer sozusagen möchte, welches Erscheinungsbild oder nicht und wie weit. Also dieses gemeinsame Ziel zu finden, ist eben wirklich ausgesprochen schwierig.
Wir haben noch eine Frage.
Ich habe eigentlich nur eine Bitte an die vielleicht folgende Diskussion, nämlich die Unterscheidung zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die ihr eigene Identität haben und ihr eigenes Ziel haben und jenen, die eben so wie die Stadt- und Dorferneuerung gesteuerte.
Genau.
Und das Wort Partizipation sollte sich eigentlich auf die irgendwo von irgendeiner Autorität gestartet wurden beschränken. Und das andere sind Initiativen oder wie immer wieder.
Steckt ja auch richtigerweise im Wort Initiative drin, dass das eben, ja, danke für die.
Und nämlich, das ja. Sind Riesenunterschiede.
Natürlich.
Und ich sage gleich mal das nur so. Ich denke, es ist wichtig, dass merken, weil wir haben dort schon ziemlich viele Erfahrungen damit gemacht, wenn die Identität ja. nicht da ist, dann bin ich auch kein ja. Gegenüber für.
Ganz wichtig, wir hatten vor 2 Jahren ja oder vor 3 Jahren ein eigenes Symposium zum Thema Partizipation und es geht dieses Mal um die andere Richtung. Genau. Dankeschön. Achso, Entschuldigung.
Nur ganz kurz, ich wollte das nur bestärken, weil auf der einen Seite haben wir gehört von Projekten und Engagements, die sozusagen von innen heraus sozusagen auf Basis einer Selbstverantwortung ja. agiert haben. Und auf der anderen Seite fragen wir aber danach, welche Rahmenbedingungen sozusagen sind passend dafür, dass solche Bewegungen entstehen. Also das eine ist ja sozusagen, trotz widriger Rahmenbedingungen sozusagen das Engagement entsteht. Und das andere wäre schon wieder ein Top-Down-Prozess.
Ja, wobei es schon den Hybrid auch gibt, wie weit kann eine verantwortungsvolle Politik in Erkennung der Potenziale zivilgesellschaftlicher Initiativen genau sozusagen einen Nährboden bereiten, dass diese entstehen und sich besser entfalten. Also es gibt diesen Zwischenbereich schon auch, aber der ist definitiv zu unterscheiden von Partizipationstools in der Planung, ganz richtig. Ich würde sagen, belassen wir es auch in Rücksichtnahme auf den Zeitplan dabei. Wir haben die große Diskussion auch am Schluss. Und ja, noch einmal danke für Ihren Vortrag.
Danke.